Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast live aus Cannes mit Jan-Erik Thomberg.
Hallo.
Und mir, Christian Eichler, ich moderiere den Podcast, hallo. Wir sind schon, Jan-Erik, es ist jetzt Tag 3 oder sowas, man ist schon ein bisschen durch, oder?
Du, ja, definitiv. Also ich fühle mich wirklich so, als hätte ich hier, wäre ich hier schon 10 Tage und ja. Hätte mir irgendwie 5 Filme am Tag angeguckt. Also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass es 3 Tage sind, dann hätte ich erstmal fragen müssen, wie viele es sind, ehrlich gesagt.
Du bist nämlich mit diesem 3 Tage in Cannes Paket, nenne ich es mal, hier. Du hast gerade, wir sitzen hier auf so einer Wiese, können nicht ganz aufs Meer gucken, aber es lässt sich erahnen, dass da das Meer kommt. Du hast eine Fliege an, denn du warst gerade in der Weltpremiere von Benedetta von Paul Verhoeven oder Verhoeven. Er war auch mit dabei, habe ich gehört. Wie war das denn, über den roten Teppich da zu laufen und so?
Naja, also es ist ja so, dass zum Grand Lumière Kino der einzige Einlass eigentlich über den roten Teppich geht. Das heißt, da ist es so koordiniert, dass die Leute durch unterschiedliche Eingänge eben erstmal kommen, dann laufen sie alle über den roten Teppich und werden dann oben wieder aufgeteilt in Balkon und Parkett. Und da läuft man dann eben auch über den roten Teppich. Es ist dann eben so koordiniert, dass dann das Publikum irgendwie in so Barragen, ne, in so bestimmten Teilen dann halt reingelassen wird. Und dann eben ab einem bestimmten Punkt, dann dürfen die Prominenten über den roten Teppich laufen, damit die Fotografen auch wissen, wann sie mit dem Fotografieren anfangen dürfen.
Du sagst es so, als wäre das irgendwie nichts, aber ich weiß noch, als ich im Discord bei uns, woher wir uns übrigens kennen, dann irgendwie so am Sonntagabend oder so erfahren habe, ja nee, klar, für die Abendvorstellung brauchst du ein Smoking, sonst kommt man da gar nicht rein. Und dann ging bei uns so das Live-Geticker los, braucht man das echt und wie ist das und stimmt, da ist irgendwie Black Tie und so. Und dann habe ich hier Patrick vom Deutschlandfunk angeschrieben und er meint, ja, im Lumière abends brauchst du ein Smoking und ich besitze halt keinen Smoking und dachte dann, brauche ich das jetzt für jeden Tag? Und dann ist einem aufgefallen, ach nee, es gibt ganz viele andere Pressevorführungen, nur diese Weltpremieren, die abends im Palais sind. Da läuft man dann zusammen mit den Stars eigentlich rein. Wahrscheinlich nicht, ne? Erst werden wahrscheinlich alle anderen durchgelassen, die nicht Tilda Swinton und Verhoeven sind. Aber
genau.
Man sitzt dann mit denen im Kino und das ist ja schon was eigentlich besonders ist. Klar, kennen wir aus der Berlinale auch so ein bisschen, aber meistens läuft das so im peripheren Blickfeld ab, dass dann, also eigentlich ist es auf der Berlinale so, du kommst gerade aus dem Film raus und dann siehst du, ah, Franz Rogowski geht jetzt in die Weltpremiere rein und so weiter. Aber hier kann man theoretisch, wenn man es will und wenn man, wie du, dich auch schick gemacht hast, dann zusammen mit denen im Kino sitzen.
Ja, also ich bin mir tatsächlich noch nicht mal sicher, ob die wirklich so streng sind, weil ich trage ja jetzt zum Beispiel eigentlich überhaupt keinen Smoking. Ich habe ja keine Anzugjacke und da haben sie auch nichts gesagt.
Ah, okay.
Aber diese Regeln könnten auch deswegen gesetzt sein, damit die Leute jetzt halt nicht in Freizeitklamotten in diese Premieren gehen und sich halt in irgendeiner Form, wie man auch immer das dann definiert, schick anziehen. Also das könnte ich mir jetzt halt auch eher vorstellen. Also da wird jetzt nicht irgendwie, da sind jetzt die Security-Leute nicht auch noch als Modepolizei eingeteilt oder so.
Ja, man hörte nur sowas, ne? Genau, dann wird man abgewiesen und so weiter und dann ist man hier und denkt so, ja, geht ja eigentlich, aber vielleicht auch, weil es ein besonderer Jahrgang ist. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, was machst du eigentlich so, wenn du nicht in Cannes auf dem roten Teppich flanierst?
Ja, also ich bin im Moment so ein bisschen in der beruflichen Übergangsphase. Ich habe meinen Master in Kunstgeschichte und Filmwissenschaft an der Uni Jena gemacht, während ich dort als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet habe für 2 Jahre. Und momentan ist es jetzt so, dass ich nach Freiburg gezogen bin und eine Promotion an der Medienkulturwissenschaft anstrebe. Es ist gerade noch in der sehr, sehr, also wirklich in der allerfrühesten Phase, die man sich vorstellen kann. Ich bereite gerade mein Thema vor und arbeite das so ein bisschen aus und versuche jetzt bis zum Ende des Sommersemesters ein Thema zu haben, um mich dann auch tatsächlich offiziell darum bewerben zu können. Genau, also an dem Punkt bin ich halt gerade.
Thema ist was?
Das Thema ist Unterhaltungskino der 90er Jahre. Spezifisch, also dreht es sich dann zum Beispiel, da soll es sich in meiner Arbeit um Filme wie Lawnmower Man drehen zum Beispiel oder vielleicht dann am bekanntesten so Filme wie Dragonheart oder sowas. Also es geht halt um frühes CGI und die Bildstrategien, die dort drin zu erkennen sind. Möglicherweise werde ich mich dann auch damit beschäftigen, inwiefern modernistische Kunstvorstellungen mit diesen Bildstrategien verbunden sind. Das muss sich aber alles noch irgendwie ergeben und momentan muss ich halt auch wirklich gucken, dass ich das erstmal auf eine Forschungsfrage bringe, die man wirklich bearbeiten kann. Aber das ist, also den Gegenstand habe ich auf jeden Fall, der Arbeit habe ich schon definiert.
Ja.
Fragestellung und genau formuliertes Thema, also das war jetzt halt noch ein bisschen unpräzise und so ist es halt im Moment auch, das steht noch aus.
Klingt recht präzise eigentlich für mich bisher, aber es stimmt, das ist noch ein langer Prozess dann, der da dann noch dran hängt. Ich wollte mal, bevor wir zu Filmen kommen, ein paar Sachen sagen. Erstmal, wenn ihr da draußen solche Festivalberichterstattungen noch mehr von uns wollt, also was heißt noch mehr, wir können jetzt nicht noch auf 8 weitere Festivals im Jahr fahren, aber die, die wir jetzt schon haben, also vielleicht Cannes, Venedig, Berlinale und sowas, könnt ihr euch gerne überlegen, ob ihr den Podcast unterstützen wollt. Gibt's alle Infos auf steadyhq.com/katz. Dann kommt man auch in den Discord rein, wo wir uns ja kennengelernt haben, schon lange geschrieben haben, deswegen ist jetzt cool. Also das ist jetzt schon so eine erste tolle Frucht, die dieser Discord trägt, dass wir jetzt hier halt zusammen irgendwie in Cannes sitzen und quatschen können irgendwie, das freut mich total. Dazu kann ich noch sagen, ich war beim Deutschlandfunk Kultur eingeladen, um über Community Building in Podcasts zu reden. Der Podcast von denen heißt Über Podcast. Die Folge ist auch schon draußen, kann man auch hören. Und klingt ein bisschen abgegriffen, aber folgt uns gerne auf Instagram rein, weil ich wirklich eigentlich fast alles, was ich hier mache, so als Story da irgendwie reinballer in diese Sache. Also welchen Film gucke ich, wo gehe ich jetzt hin, wo longboarde ich aus dem Airbnb hier zum Palais und sowas, kann man sich da alles anschauen, kann man auch nachschauen in den Highlights, um das auch nochmal gesagt zu haben. Und da habe ich auch die Leute gefragt, was wollt ihr denn wissen eigentlich von Cannes? Weil ich finde es schon wichtig, wenn ich jetzt das erste Mal hier bin, man kann ja immer nur einmal zum ersten Mal irgendwo hinkommen. Man hat ja ein Bild von Cannes im Kopf und dann ist man da und dann hat man es gesehen, dann ist dieses Bild, was man vorher hatte, eigentlich schon wieder weg, weil man weiß ja jetzt ungefähr, wie es ist und hält das dann alles für selbstverständlich. Aber ich finde es nochmal gut zu erklären, wie läuft das eigentlich so genau ab, wie ist die Akkreditierung abgelaufen und so weiter. Wie hast du das denn gemacht? Du hast dieses 3 Tage in Cannes Ticket-Paket-Programm am Start. Wie bist du da, wie kommt man da ran?
Also das ist halt ein Angebot des Filmfestivals für Menschen im Alter zwischen 18 und 28. Und das ist tatsächlich eigentlich ein relativ einfacher Bewerbungsprozess. Also man wird dazu aufgefordert, 2 aktuelle Passfotos und ein Motivationsschreiben, warum man sich gerne mit Filmen beschäftigt und warum man hier gerne das Festival besuchen würde, einreichen. Das muss auch nicht lang sein. Das ist, also das, was ich dorthin geschrieben habe und das dann ja offenbar gereicht hat, war allerhöchstens eine Dreiviertel bis eine Seite und dann schickt man diese Unterlagen, diese wenigen Unterlagen dort eben hin und wartet dann eben ab, bis das Festival einem antwortet. Und wenn man dann die Zusage bekommt, dann muss man halt erstmal schauen, dass man sich um eine Unterkunft dann hier kümmert. Die wird dann natürlich selbstverständlich nicht übernommen, das ist ja auch klar. Aber man muss dann, wenn man dann hierher kommt, dann läuft das eigentlich folgendermaßen, eigentlich wie bei den anderen Ausweisen, die man hier bekommen kann auch. Man muss vorsprechen und man muss die E-Mail, die man dann bekommt, vorlegen.
Dann kriegt man so ein Badge und dann...
Dann kriegt man diese Marke, genau. Ja. Und damit hat man halt dann Zugang zu eigentlich fast allen Sektionen des Festivals. Also dieses Jahr ist es dann auch nochmal zusätzlich so, und das habe ich gehört, das ist ja offenbar noch neu, dass man sich dann, wenn man akkreditiert ist, auch online eben die Tickets schon bereits buchen kann. Normalerweise, so habe ich das zumindest noch im Kopf, war es ja eigentlich so, dass man sich dann mit diesen Akkreditierungen in Schlangen stellt.
Rigorose Türpolitik, ja, genau.
Dass man sich damit in Schlangen stellt und dann eben abwarten muss, ob man überhaupt reingelassen wird. Also man hat theoretisch die Berechtigung, in diese Filme zu gehen. Ob man dann reinkommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber dieses Jahr scheint das ja deutlich einfacher zu sein.
Genau, haben wir gestern auch schon ein bisschen so drüber geredet, das ist dieses Jahr ganz anders. Ich kann auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, es ist eigentlich, wenn man sich nicht selber krass stresst und das Gefühl hat, sehr, sehr viel schauen zu müssen, total entspannt, ähnlich entspannt wie Venedig oder die Berlinale entspannt sind. Also ich bin überall reingekommen und eigentlich läuft es jetzt perfekt, weil ich kann jetzt immer überall auf den letzten Drücker. Ich bin ja eh immer auf den letzten Drücker, man bei allen Sachen, und deswegen ist es eigentlich super. Man kann überall 5 Minuten, auch 5 Minuten zu spät noch hingehen. Die Leute sind eigentlich freundlich, lassen einen rein. Dieses Ticketing-System ist unser allergrößter Segen, der uns hätte passieren können. Das kann man eigentlich nicht überbetonen.
Definitiv.
Von den Horrorstories, die man sonst so gehört hat. Deswegen kann man auch nur hoffen, dass das Festival das beibehält, vielleicht auch für die Zukunft.
Dass die alten weißen Herren lernfähig sind.
Was daran halt nervt, ist, dass du immer morgens die Tickets buchen musst um 7 und eigentlich hieß es ja irgendwie 48 Stunden früher, also dann für den übernächsten Tag. Und jetzt ist es aber halt so, dass manche Sachen dann irgendwie schon früher, also einzelne Filme dann doch schon einen Tag früher freigeschaltet sind. Und deswegen war das echt Zufall. Auch wieder, Gott sei Dank gibt's den Discord, hatte jemand reingeschrieben, für manche Filme, manche Filme kann man komischerweise jetzt schon buchen, obwohl es eigentlich gar nicht ginge. Und dann habe ich mal so durchgeguckt, okay, für welche Filme gilt das auch? Unter anderem Wes Anderson French Dispatch, den man schon heute Morgen buchen musste und wo ich dann noch ein Ticket abgegriffen habe, was echt cool ist. Aber das ist so ein bisschen der Stress, plus halt, dass diese Seite manchmal down ist und dann musst du es aus dem Bus machen und so weiter. Also auch für jeden und jede, die herkommen will, holt euch irgendwie ein Handy, was einigermaßen schnell funktioniert und wo ihr überall Internet habt und sowas, weil man ist hier wirklich zwischen Tür und Angel manchmal irgendwelche Tickets noch am Buchen und so weiter und so fort. Es ist trotzdem nicht, also ich glaube, man kann sehr so on a shoestring machen, herkommen, weil die Akkreditierung selbst auch eigentlich nichts kostet,
genau,
im Gegensatz zu anderen Festivals. Also irgend so eine Öko-Steuer von 20 Euro oder sowas muss man zahlen. Das ist bei Venedig und Berlin halt anders, also das sind so 70 Euro. Aber die Unterkunft halt. Ne? Und da muss man, glaube ich, gucken, wie billig kann man gehen. Meine Wohnung hat jetzt so 600 Euro gekostet für 10 Tage. Und weil ich bei mir dieser Prozess ganz spät war, also ich habe ja wirklich am Freitag, bevor das hier losging, dann diese Mail bekommen, du bist dabei, habe ich auch dann erst den Zug gebucht. Und der Zug hat dann, also ich bin mit dem Zug gefahren, 15 Stunden hin, dann 15 Stunden zurück, es hat insgesamt 400 Euro gekostet. Also 1000 Euro hat jetzt dieses Festival schon mal gekostet, ohne da zu sein. Aber wenn ihr früher bucht, wenn ihr euch ein billiges Hostel vielleicht holt und dann hier einfach im Supermarkt irgendwelche Sandwiches holt oder selber irgendwas zu essen macht, dann ist das alles machbar. Also nur weil die Leute hier so aussehen als oder auch superreich sind, also das ist ja absurd, unter was für einer Gesellschaft man sich hier bewegt.
Man muss ja nicht in die Restaurants gehen, in die die Leute dann gehen,
genau,
würden.
Mut machen wollen. Also wenn ihr gerade dieses Drei-Tage-Ding oder sowas, wenn ihr da reinfallt oder sowas, dann könnt ihr euch das echt überlegen. Gut ist halt, wenn man früh irgendwie weiß, was ungefähr so die Unterkunft ist. Und was witzig ist, halt jetzt gerade wurde das verlängert. Also das ist auch ganz interessant. Gerade so zwei News sind reingekommen. Die eine ist, alle, die diesen Drei-Tage-Pass haben, können jetzt bis Ende des Festivals bleiben. Also auch du kannst jetzt überlegen, ob du jetzt noch irgendwo, weiß ich nicht, dich irgendwo einmietest. Das lässt ja Rückschlüsse darauf zu, dass wahrscheinlich nicht genug Publikum hier ist und man wahrscheinlich die Leute hier länger halten will, damit die Säle nicht alle so leer sind, wenn jetzt die ganzen Drei-Tage-Leute alle gehen. Und dann habe ich gerade noch gehört, hat mir Patrick Wilinski im Vorbeigehen gesagt, dass sich irgendwie hier pro Tag drei Leute mit Corona angesteckt haben. Und jetzt, ich glaube, der ganze israelische Wettbewerbsteam hat irgendwie Corona und eventuell gibt es einen Lockdown oder
cool,
sowas.
Cooles Nadel-Flapid-Films, meinst du?
Irgendwie sowas, ich nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie ist da was. Und da haben wir auch noch nicht drüber geredet, wie ist das eigentlich hier? Weil in Venedig war das so, dass es damals wirklich vorbildlich gelöst war. Also überall Maske, draußen jetzt nicht um... Nicht, wenn man redet, aber sonst halt auch, wenn man sich bewegt und im Kino halt auch. Und hier ist es so, dass jetzt diese ganze Covpass-App-Sache von Spahn und der EU und sowas greift. Also in manchen Kinos oder wenn du auch die Akkreditierung abholst, brauchst du entweder ein Zertifikat, dass du getestet bist zweimal, dass du geimpft bist zweimal, was ich schon bin. Dadurch ging das einfach, ging auch mit der deutschen App. Aber andere Leute müssen halt irgendwie alle 48 Stunden Tests machen und du auch. Und da gab es ja so Horror-Stories von Stars, also die dann so angekommen sind in ihren Abendkleidern und dann da irgendwie diesen Spucktest machen müssen, der wohl nicht so ganz appetitlich war, oder?
Ja, ich habe ihn ja auch selbst gemacht und das kann ich definitiv nur bestätigen. Also da würde ich auch all denjenigen den Eindrücken, die dann von den Stars dann zu diesen Tests kamen, tatsächlich beipflichten, weil das ist wirklich relativ absurd. Also du kommst dort in dieses Testgebäude rein und dann wirst du dann eben erstmal normal eingewiesen, wie es auch bei einem sonstigen Corona-Test wäre. Aber dann bekommst du eben so ein Röhrchen mit so einem etwas vergrößerten Eingang dann oben in die Hand gedrückt und musst dann in so eine Kabine gehen und wirklich dort, also zumindest hat es bei mir so lange gedauert, wirklich 10 bis 15 Minuten dir wiederholt die Spucke im Mund zusammenlaufen lassen und sie dann möglichst präzise auch noch, damit möglichst viel runterläuft, in dieses Röhrchen reinlaufen lassen.
Ja.
Also das ist wirklich komplett absurd, dass das hier offenbar die hauptsächliche Art und Weise ist, wie getestet wird.
Ja.
Und da musst du halt auch noch drauf achten und deswegen dauert das auch so lange, dass du ein Mindestmaß an Spucke erreichst. Das heißt, du musst das wirklich, ja, also 9 bis 10 Mal mindestens wiederholen.
Okay.
Dass du 30 Sekunden da rumstehst und dir die Spucke im Mund zusammenlaufen lässt. Völlig absurd aus meiner Sicht.
Ja, und das Interessante daran ist eben auch, dass nur die EU-Impfgeschichte wirklich akzeptiert wurde, so wie die jetzt funktioniert, also mit App und QR-Code, wenn du jetzt aus den USA bist und da zweimal geimpft bist, musst du es irgendwie trotzdem machen und so weiter. Deswegen gab es da so ein bisschen Stress und man sitzt, also wenn ich es richtig verstehe, in Frankreich gibt es keine Regeln für Kinos. Die Kinos sind komplett voll. Es wird empfohlen, die Maske, oder man soll die Maske eigentlich drauf haben, aber da halten sich die Leute eigentlich nicht unbedingt alle dran. Und deswegen ist es schon so ein bisschen spooky, hier zu sitzen.
Viele machen es dann auch so Alibi-mäßig.
Machen es so halb.
Also sie tragen die Maske, solange die... das Personal, das für die Security im Saal zuständig ist, das noch sehen kann bei Licht und dann wird sich dann teilweise aber die Maske so ein bisschen runtergezogen.
Und das ist anders als in Venedig. In Venedig hattest du wirklich fast so wie bei Splinter Cell Sam Fisher mit so Infrarotsichtgeräten Sekus überall. Es war wirklich so, als ich in Nomadland aufs Handy geguckt habe in Venedig, kam von hinten ein Laserpointer auf meine Hand, weil jemand das von hinten gesehen hat und genauso haben die Leute wirklich gesehen, wenn die Leute, ich glaube, die hatten tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwelche Möglichkeiten das zu schauen oder man kann es dann vielleicht doch erkennen und sind dann wirklich, sobald jemand abgesetzt hat, zu denen hin und haben gesagt, setz wieder auf. Und da haben wir dann auch noch, das war ein bisschen anders da. Das war wirklich mittendrin in Corona und jetzt hat man das Gefühl, das geht in Europa langsam wieder vorbei und deswegen ist es hier tatsächlich ein bisschen lascher. Ich hätte gedacht, es ist ein bisschen, bisschen härter kontrolliert und ist natürlich so ein bisschen gruselig, deswegen FFP2 auf jeden Fall aufbehalten, weil die einen ja auch selber schützt. Ich habe auf Instagram halt ja so ein bisschen gefragt, was wollen die Leute wissen. Eins noch, so sieht man viele Stars und da kann man sagen, ja, eigentlich schon. Also es kommt darauf an, in welche Vorstellungen man reingeht. Es gibt so ein paar Kinos, diese Szeneum-Kinos, die sind ein bisschen außerhalb. Da ist es eigentlich nicht so, dass dann die Crew nochmal da ist. Aber sonst hast du gute Chancen, hier wirklich die Regisseure, Regisseurin der Filme, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin auf der Bühne vorne zu sehen, bevor der Film losgeht, dass sie noch was sagen. Du warst ja auch gerade mit Verhoeven und so dann im Kino, ja, ne? Und auch andere, glaube ich, Regisseure, die man kannte, waren da mit drin, um sich den Film anzuschauen und so, ne?
Genau, also es sind dann zum Beispiel, das konnte man dann, das ist auch eine ganz interessante, eigentlich finde ich, mediale Konstruktion eigentlich, dass man über den roten Teppich geht, in den Saal hinein und dann wieder rausgucken kann auf den roten, okay, Teppich. Wir haben da so eine Konstellation mit einem Moderator, der eigentlich den roten Teppich moderiert.
Echt?
Ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen, dass der dann so ähnliche Sachen sagt wie bei den Oscars. Mein Französisch ist nicht so gut, aber möglicherweise
stimmt,
redet
er alles auf Französisch.
Möglicherweise redet er über die Kleider und was die Personen, die gerade über den roten Teppich schreiten, irgendwie für eine Geschichte haben oder irgendwie sowas. Und du kommst dann quasi in den Saal, kannst die Übertragung von außen sehen. Die haben wirklich zahlreiche Kameras aufgestellt, zu denen sie wechseln können. Und dann war dort eben im Saal noch zu sehen, wie dann halt zum Beispiel Mitglieder der Jury wie Maggie Gyllenhaal und Spike Lee dann reinkamen. Mhm. Oder vielleicht auch noch Melanie Laurent, die, das war auch völlig absurd, die dann irgendwie extrem lange für die Fotografen posen musste, dann schon aufgefordert wurde mehrfach, dass sie reingehen muss, aber dann sich doch immer noch mal zu den Fotografen hingestellt und sich noch mal hat fotografieren lassen. Sogar dann noch, als dann schon Publikum über den roten Teppich rein durfte, stand sie noch dort und dann mussten Security-Leute kommen und die Leute so um sie rum koordinieren, damit sie richtig fotografiert werden kann. Also da kommen auch solche absurden Konstellationen zustande, die man dann durch die Live-Übertragung im Saal dann von außen beobachten kann.
Ja, und das ist einfach schon spannend, dass ich das so hier berührt, also die Kritik, die Presse und dann halt diese Glamour-Sache, die auch immer bei Festivals so mit dabei ist, sind schon ganz, ganz witzig eigentlich. Lass uns doch vielleicht mal zu Filmen kommen. Wir kommen gerade aus Benedetta, den neuen Film von Paul Verhoeven, und ich sag's lieber irgendwie immer auf, ich finde Verhoeven klingt so cool, aber ich muss mir Verhoeven sagen, wir machen das so, wie wir wollen jetzt hier. Und er ist wieder zurück. L ist ja wirklich lange her, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wann der rausgekommen ist, aber so 2012 oder sowas, also der ist auf jeden Fall schon eine ganz, ganz lange Zeit her. Wir haben ja das Special zu ihm auch gemacht, zusammen mit Patrick Lohmeier und Lukas natürlich, und über seine ganzen Filme gesprochen, und dann hieß es schon, okay, er geht scheinbar wieder ins Mittelalter zurück, er macht einen Film über ein Kloster, es wird da eine lesbische Liebesbeziehung geben, es sieht so ein bisschen verrucht, verramscht, Erotik-Thriller-mäßig aus, und das fand ich nochmal spannend, weil wir ja auch, wie hieß der, Flesh and Blood, dieser andere Film von ihm, der auch so Mittelalter Thematik hat, wo es auch um die Pest geht und so weiter, damals auch natürlich noch mit Rutger Hauer. Der spiegelt das jetzt hier so ein bisschen, dieser Film, aber dann eben stärker aus dieser weiblichen Perspektive. So eine Adelstochter wird Nonne, eben Benedetta, kommt in dieses Kloster, und dann wird noch eine ja so ganz arme Frau, die von ihrem Vater vergewaltigt wurde, flieht dann auch in dieses Kloster, und die beiden nähern sich dann da an, und man denkt erst, er will so eine ranchy Nonnen-Sex-Nummer inszenieren, und dann geht's aber immer weiter. Dann hat sie tatsächlich Visionen von Jesus. Wir sehen Jesus, der wie Aragorn eigentlich mit so einem Schwert angerannt kommt und die Schlangen in ihrem Traum köpft und so weiter, und der dann anfängt, mit ihr zu sprechen. Sie hat Visionen irgendwie von der Liebe Gottes und fängt dann an, so ein bisschen Walter White-mäßig eigentlich diesen Konvent da zu unterwandern und sich da an die Spitze zu setzen. Und wir als Publikum fragen uns die ganze Zeit, aber hat sie das jetzt nur gefaked, oder steht sie tatsächlich irgendwie mit Gott in Kontakt? Und was mich ein bisschen überrascht hat, nach L, der ja doch sehr hart war, wo Verhoeven dieses Thema der sexualisierten Gewalt nochmal versucht hat, in einer anderen Richtung zu zeigen, ist das hier dann schon sehr komödiantisch auch gewesen. Also das Kino hat bei uns wirklich gejohlt in vielen Szenen.
Es kamen Reaktionen aus dem Publikum. Das ist man gerade in diesem Saal nicht gewohnt,
ja,
bei
so
diesem
Slaps.
Festival.
Also es war wirklich, Verhoeven ist jetzt wirklich nicht der Regisseur, dem ich zutraue, so eine einfühlsame lesbische Liebesgeschichte zu erzählen. Und das kann er auch nicht so richtig, würde ich sagen. Aber
nein,
was ich ganz interessant finde an diesem Film, er versucht es aber auch gar nicht. Das ist schon alles sehr Male Gazy, aber es hat auch sowas Exploitatives, sowas Überdrehtes. Und er ist ja so ein großer, er hat doch dieses Buch auch über Jesus geschrieben und so weiter, den echten Jesus. Also er ist ja wirklich daran interessiert. Aber ich finde, um dich jetzt mal reden zu lassen, dass er hier auf so eine ganz schöne Art zu diesem Pulp eigentlich wieder zurückfindet und zu diesem Überdrehten und dieses Trashige mit drin hat, aber dann doch, je länger der Film dauert, immer mehr interessante Gedanken eigentlich hat, das, was mich dann verwundert hat und eigentlich ganz, ganz vielleicht nicht überschwänglich begeistert, aber so interessiert zurückgelassen hat, wo ich dachte, ja, das kann man hier echt so im Wettbewerb zeigen, das war wirklich mal was anderes, ja.
Definitiv. Da würde ich mich definitiv anschließen. Also das ist eine total interessante Erfahrung gewesen, diese Art von Kino, die sich sehr stark unterscheidet von den anderen Filmen, die hier auch scheinbar im Wettbewerb laufen. Also gerade von der Art und Weise, wie hier das Publikum angesprochen wird, mit sehr, sehr direkten Affekten. Also das ist, und dann auch eben darauf reagiert. Also das ist eine vollkommen andersartige Erfahrung im Vergleich zu den anderen Erfahrungen, die man hier mit Publikum machen kann. Selbst bei so einem Film wie Annette ist ja ins Publikum nicht wirklich Schwung gekommen.
Ja.
Und das ist aber hier tatsächlich der Fall gewesen. Und ich glaube, das liegt auch aus meiner Sicht daran, dass Verhoeven hier eigentlich vielleicht noch zusammengenommen mit Showgirls und türkische Früchte wieder einen Film gemacht hat, der wirklich mit einer enormen Dichte an Provokationen funktioniert, an Szenen, die wirklich für das Setpiece eingebaut werden. Also wir haben hier ja sogar eine Aufeinanderfolge von Albtraumsequenzen oder Traumsequenzen, die wirklich als reine Attraktionen, als Szenen, die vollkommen für sich stehen, ja, funktionieren. Also da haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da irgendwie vorwegnehmen dürfte in diesem Zusammenhang.
Also ja, vielleicht nicht die großen Handlungswendungen erzählen, aber so ein paar Szenen.
Aber es gibt dann halt zum Beispiel also diese Albtraum- oder Traumsequenzen, die die Hauptfigur hat und die sich auch um Christus drehen und sehr stark eben sowohl mit Gewalt als auch mit sexuellem Verlangen aufgeladen sind. Die erinnern ganz stark an wirklich grundlegendes Exploitation-Kino.
Ja.
Und ich finde auch gerade diesen, und daran merkt man, also dem Film ist es aus meiner Sicht relativ wichtig, diesen Exploitation-Aspekt auch in den Vordergrund zu stellen und diesen aber zu verknüpfen mit einer gewissen Form von Kritik an autoritären Strukturen und Institutionen. Und ich denke, dass es vor allem deswegen funktioniert vor allem deswegen so gut, weil diese Hauptfigur, weil diese weibliche Hauptfigur mit einem Effekt spielt, der aus meiner Sicht auch relativ essentiell für das Exploitation-Kino ist, nämlich diese Frage, ist das inszeniert oder ist das echt? Also, wenn man Gewaltdarstellungen hat im Exploitation-Film, also wenn man jetzt wirklich mal ganz tief reingeht in sowas wie Cannibal Holocaust oder sowas, dann ist da ja immer die Frage beim Publikum, wurden da jetzt wirklich Menschen gehäutet oder so etwas in der Richtung? Wurden da jetzt wirklich Tiere für geschlachtet? Und diese Figur spielt ja eigentlich genau mit diesem Realitätseffekt, den Blut hat zum Beispiel.
Ja.
Also sie spielt mit der Überzeugungskraft, die diese körperliche Marter auf das Publikum hat, das sie betrachtet. Also sie generiert eigentlich durch genau diesen Realitätseffekt des Exploitation-Kinos eine Glaubhaftigkeit ihrer eigenen Inszenierung.
Das wenn quasi genau, sie Inszenierung kann ist. In den Rängen, genau, weil dann immer dann noch so die Frage ist, so, steht sie wirklich mit ihm in Kontakt, wurde sie wirklich von ihm im Traum oder in der Vision heimgesucht, später auch, als sie die Stigmata dann an den Handflächen hat und so weiter, so ist, hat sie sich das selber zugefügt oder kam das tatsächlich von Gott, spricht Gott durch sie? Und stimmt, man kann es tatsächlich so lesen, dass was vielleicht im Kino gemacht wurde, um besonders spannend zu sein und Leute vor den Kopf zu stoßen, dass sie das benutzt, um halt in diesen Strukturen aufzusteigen. Ich finde aber auch, dass hier so ein bisschen die Frage drin ist, also dass Paul Verhoeven uns so ein bisschen fragt, okay, ihr findet das jetzt vielleicht exploitativ, was ihr seht, und ihr findet vielleicht, dass mein Blick ein bisschen übertrieben ist auf diese Beziehung, aber wie war denn der Blick der Männer damals, also die das wirklich kontrolliert haben? Wer sind denn quasi die eigentlichen Feinde? Ist das jetzt quasi so ein exploitativer Film, den man macht, oder sind es die patriarchalen Strukturen, die tatsächlich da waren? Das fand ich eigentlich ganz schön, wie das so dargestellt wird.
Das ist wieder diese typische Gratwanderung, die seine Filme häufig auszeichnen.
Fand ich
zwischen tatsächlich Exploitation sein und Über-Exploitation, über Exploitation reflektieren.
Und ich finde, hier waren auch wieder so ein paar, also er konnte da nicht umhin, dass eine Frau, die scheinbar gerade von mehreren Männern vergewaltigt wurde, dann in der nächsten Szene auf einmal so eine sexuelle Lust dann wieder verspürt und sowas. Ich weiß nicht, da muss er immer irgendwie dieses Thema so ein bisschen drin haben. Aber davon abgesehen fand ich aber, dass ihm hier diese vielen starken und untereinander auch so im Clinch liegenden Frauencharaktere eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen mal in einem Film. Also wo es sonst normalerweise ja oft aus der männlichen Sicht verschaukelt, vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen anders. Aber ich fand das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich den, also wir haben da kurz im Vorgespräch drüber geredet, es ist ganz schwer jetzt schon nach dem direkten Eindruck so ein Fazit zu ziehen, weil der, glaube ich, wirklich noch ein bisschen nachhallen muss und man noch ein bisschen überlegen muss, wie verknüpft man die verschiedenen Punkte. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, er weiß, was er macht. Also er will jetzt nicht sagen, so war das authentisch im Mittelalter und deswegen zeige ich euch das jetzt so, sondern das war alles schon ganz schön albern und jetzt drehen wir es mal so auf die Spitze und mal schauen, wo wir da am Ende bei rauskommen. Als sich das dann gerade gegen Ende alles so weiter hochsteigert und man dann wirklich denkt, okay, also es ist der Wille Gottes, der hier tatsächlich durchgesetzt hat. Jesus ist für die freie Liebe und weiß ich nicht was so. Da hatte mich der Film dann richtig, wo ich dann dachte, okay, ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus willst, und das mal so zu drehen. Ja.
Also es gibt halt auch wirklich, also das muss man sagen, also es hat auch tatsächlich, also der Film bezieht sich ja stilistisch und gerade wie er, in der Art und Weise, wie er seine Sets benutzt, wie die Figuren gekleidet sind, in welcher Art von Licht und Farbe, dass hier alles getaucht ist, sehr stark, also nicht nur auf das Exploitation-Kino, das kommt dann eben gerade inhaltlich dazu, sondern auch auf so eine Art von Historien, Prestige-Historien-Kino. Mhm. Und gerade in diese Räume, die wirken wie diese Art von Kino, dann diese wirklich absolut albernen, überdrehten Szenen, zum Beispiel mit der Christusfigur in den Traumsequenzen reinzusetzen oder wirklich die Figuren teilweise zu extrem pathetischen Gesten, überhöhenden Gesten ausholen zu lassen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Filmerfahrung, wie ich finde.
Fand ich auch. Der wird uns noch ein bisschen im Kopf bleiben wahrscheinlich. Wir haben
Was ich noch vielleicht noch einwenden könnte zu dem Film, also was ich dann auch noch interessant finde, ist, dass es ja auch im Exploitation-Kino bereits eine Tradition ist, sich sehr stark an religiösen Institutionen abzuarbeiten. Und dann hier finde ich das halt auch nochmal interessant, dass hier eigentlich so eine Lesart aufgemacht wird, dass religiöser Glaube und die Erfahrung von religiösem Glauben auch etwas an sich Sexuelles und Erotisches haben kann oder vielleicht sogar sehr stark damit verschränkt ist. Also es gibt ja auch zum Beispiel, und möglicherweise bezieht sich der Film da auch in seiner Grundidee drauf, in seiner Ausgangssituation drauf, dass es ja aus dieser Zeit auch Aufzeichnungen von Nonnen gibt, die ihre Begegnungen mit Christus beschreiben. Und das sind auch Beschreibungen, die durchaus erotisch gefärbt sind. Mhm. Also mit einer sehr starken Körperlichkeit wird dort die Konfrontation mit Christus beschrieben. Und ich denke, das ist ja auch eigentlich etwas, finde ich, relativ interessant ist, dass hier eigentlich zwei Dinge, die, dass Verhoeven hier eigentlich zwei Dinge zusammendenkt, die sonst eben als Gegensätze betrachtet werden. Also einmal die explizite Sexualität und der religiöse Glaube. Und er führt das hier ein, er verschränkt das hier eigentlich zusammen als etwas, was möglicherweise sogar nicht nur nebeneinander existieren kann, sondern was eigentlich sogar sich gegenseitig gut ergänzt.
Ja, genau. Und das tatsächlich ist die Begegnung mit Christus dann nicht doch sowas wie Sex und ist der Orgasmus nicht vielleicht das Erkennen auch des Göttlichen und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen drin und man genau fragt sich, ob Christus nicht doch der Proponent der freien Liebe dann eigentlich hier tatsächlich am Ende ist. Aber ganz so einfach macht es der Film einem dann auch nicht.
Die Autoritätskritik ist dann aber allerdings wiederum relativ klar und die darf dann eben auch mal, also ich finde es ja interessant sowieso, dass es sich hier im dass ich hier wirklich sehr, sehr viele thematische Grundlinien zwischen den einzelnen Filmen erkenne, egal aus welchen Sektionen sie kommen. Dass es ganz häufig um das Verhältnis von einem Individuum zu einer Gruppe geht. Dass es ganz häufig darum geht, wie Individuen autoritäre Institutionen oder autoritäre Strukturen navigieren. Es geht ganz häufig auch um Verbindungen oder Gegensätze zwischen dem Politischen und dem Persönlichen. Und ganz häufig ist es hier dann aber so, dass die Auseinandersetzung zwischen dem Politischen und dem Persönlichen, die in den zentralen Figuren der Filme liegen, dass die eigentlich dann immer häufig zugunsten des Persönlichen, der Vereinzelung einer Figur ausgehandelt werden. Und ohne zu viel zu verraten, hier haben wir tatsächlich mal eine Konstellation, wo sich zum Schluss eigentlich gegen das Persönliche und für das Politische entschieden wird.
Ja, fand ich auch auf jeden Fall interessant. Und dann selbst am Ende, genau, gibt es da noch ein paar Drehungen. Also man weiß, also wenn man denkt, man weiß jetzt, worauf es hinausläuft und was passiert, hat er doch noch ein paar Twists dann da drin, wird, glaube ich, noch zu diskutieren sein länger über diesen Film in den nächsten Tagen. Ich fand interessant, mal vielleicht was ganz anderes. Ich habe vorhin, aber musste dann halt eben zugunsten von Verhoeven da wieder raus, Kau gesehen von Andrea Arnold, die ja einen Film hier gemacht hat, der quasi eine Dokumentation ist über das Leben zweier Kühe, die Mutter und die Tochter. Und wir sehen quasi, der Film beginnt mit einer Geburt und wir sehen dann eben, wie diese beiden Kühe verfolgt werden durch dieses System der industriellen Fleischproduktion oder Milchproduktion. Und wir haben ja auf der Berlinale letztes Jahr diesen Film Gunda gesehen, der auch versucht hat, so Schweine und Kühe und Hühner in so einem ganz anderen Licht nochmal zu zeigen. Schwarz-Weiß mit orchestralem Soundtrack und die richtig so überhöhen sollte und uns quasi zeigen sollte, eher in so starren Slow-Cinema, vielleicht Kameraansichten, zumindest am Anfang des Films. Wie verhalten die sich eigentlich zueinander? Welche Emotionen zeigen die? Und das ist ja natürlich immer diese Frage bei diesen Filmen, die uns so den Tieren so nahe bringen sollen. Sehen wir uns da auch nicht selbst vielleicht drin. Und dann dachte ich so, als ich gehört habe, okay, Andrea Arnold macht jetzt so einen Film über scheinbar nur eine Kuh, aber nächsten zwei. Wie macht sie das denn? Habe ich mir das auch so vorgestellt. Starre Kamera, wir sehen das so ein bisschen. Aber sie oder die Kamerafrau sprintet, also schmeißt sich da fast in den Dreck. Ich musste so ein bisschen an Son of Saul gedreht war, denken, wo die Kamera mal so ganz nah dran ist. Also näher kann man, glaube ich, kühn nicht sein im Kino bisher. Es ist wirklich seltsam, also wie man da so sich hinterher bewegt. Es ist tatsächlich richtig aufregend auch, wie die da durch diese verschiedenen Stallungen da durchgetrieben werden, dann weg von der Mutter entrissen, dann an so einen Trog, dann ist da kein Wasser drin oder keine Milch drin, beziehungsweise dann siehst du diese Kuh, wie sie versucht, an einer anderen Kuh am Euter, die aber nur so alt ist wie sie selber, irgendwie zu nuckeln, um dann noch irgendwie was zu bekommen. Und es ging mir bei dem Film jetzt tatsächlich nicht so, dass ich dachte, aha, ich soll jetzt nur mitfühlen mit diesen Tieren, sondern krass ist das ein fremdbestimmtes Leben einfach, was die führen. Das ist ein bisschen dieser Punkt, den du gesagt hast, so die einzelne Figur in autoritären Systemen. Was das, also damit wir dann am Ende Milch trinken können, Fleisch essen können, wieder so ein Individuum einfach nur die ganze Zeit durchgetrieben wird. Also du siehst dann diese Kuh und auf einmal kommt dann jemand und brennt dann oben so mit so einer Pistole, so ein bisschen Bolzenschneider-mäßig, aber nicht zum Töten, sondern diese Hörner so raus, damit die nicht wachsen. Und das ist so brutal, irgendwie das zu sehen. Und ich fand diesen Ansatz deswegen ganz interessant. Ich tippe, ich weiß mal, wie es ausgeht. Ich habe gerade noch hier mal jemanden gefragt aus dem Gang. Aber das fand ich ganz interessant inszeniert, dass man sich so einem ähnlichen Thema nochmal widmet nach Gunda, aber so nah dran ist und doch irgendwie einen aufregenden Film schafft eigentlich über etwas, was wir ja gefühlt schon tausendmal gesehen haben.
Und das ist ja auch, denke ich, auch jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich gesehen habe, weil den du jetzt beschrieben hast, den habe ich leider noch nicht sehen können oder nicht sehen können, dass es hier bei den Filmen auch ganz häufig dann, also wir haben zwar relativ viel statische Kamera, wir haben relativ viel präzise Kamerabewegungen, wir haben häufig eine relativ hohe Einstellungslänge, aber ja, es gibt dann halt trotzdem immer wieder Momente, die dann, wo dann entweder erstmal zugunsten einer häufig dann aus meiner Sicht auch eher behauptet erscheinenden Intensität dann Details ins Spiel kommen, mhm, oder eine sehr mobile Kamera oder eine verwackelte Kamera. Und was dann eben auch noch häufig dazu kommt, sind so starke, auf einmal in den Film eintretende starke Betonungen von körperlichem Empfinden. Also das zieht sich auch durch einige Filme. Also gerade wenn es um plötzliche Einschübe von körperlichem und auch konfrontativ ausgestelltem Schmerz gibt. Also so ein Intensitäts- und Körperkino daran scheint dem Festival auch gelegen zu sein.
Hast du ein Beispiel? Das klingt so, als würdest du etwas beschreiben, was du gesehen hast.
Naja, also es gibt zum Beispiel in einem Film aus der Sektion En Sortant Regard, in Ono Da, eigentlich auch einem, genau wie ich das eben versucht habe zu beschreiben, ein Film, der in sehr langen Einstellungen häufig gedreht ist, der auch häufig sehr stark mit totalen oder amerikanischen Perspektiven diese Figuren dort einfängt, also diese Soldaten, die eben, diese japanischen Soldaten, die noch nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch glauben, dass sie im Krieg sind, mhm, und auf einer weit entlegenen philippinischen Insel immer noch dann genau eben ihre Aufgaben und ihren Krieg ausagieren. Und da gibt es dann halt auch in die Ruhe, in die Alltagshandlungen eingeschoben, dann auf einmal eine Sequenz, in der es sind noch zwei Soldaten übrig und die Hauptfigur versorgt die Wunde von einem seiner Kameraden und dann wird diese Wunde geöffnet und es kriechen dann auf einmal Maden aus der Wunde, mhm, heraus. Also das ist, dann wird dann plötzlich eben eingeschoben als Affekt, der auch durch das Publikum ging. Also das ist etwas, was wirklich eine plötzliche Reaktion hervorgerufen hat, weil es in der Art und Weise, wie das Publikum vom Film angesprochen wird, ein plötzlicher Sprung in einen komplett anderen Modus ist.
Fand sie gut?
Schwer zu sagen. Also ich habe bei vielen der Filme, die ich gesehen habe, tatsächlich Schwierigkeiten über die Beschreibung von ein bis zwei interessanten Szenen und bestimmten thematischen Potenzialen hinaus zu denken. Und das ist tatsächlich bei diesem Film auch so. Da gibt es halt ein paar interessante Ideen, ein paar interessante Momente, auch wieder die Auswirkungen von autoritären Strukturen auf dieses eine Subjekt. Da gibt es auch ein Potenzial für einen interessanten Film. Aber ich habe dann häufig den Eindruck, es wird sich dann so ein bisschen in diesen, es wird dann halt im Laufe des Films irgendwie immer diffuser und letztendlich bleiben dann häufig halt nur die Themen, die so ein bisschen in den Film reingelegt werden, ja, zurück. Diese einzelnen affektiv dann irgendwie stimulierenden Momente und ansonsten irgendwie dann teilweise auch meinem Eindruck nach eine relativ starke ästhetische Gleichförmigkeit dann.
Wir befinden uns natürlich jetzt auch so ein bisschen an dem Punkt,
Und das war bei dem Film auch so, Entschuldigung.
Festivals, ja, wo langsam die Filme ineinander überbluten, wo man drei Filme hintereinander gesehen hat und sich wirklich nochmal hinsetzt, worum ging das nochmal im ersten Film überhaupt? Was haben die da nochmal gemacht? Ach ja, klar, das war ja das Thema. Und deswegen ist es dann auch immer gerade interessant, dass auch wie beim Eurovision Song Contest, wo da mal ein Song ganz anders ist und der sticht dann raus, aber vorher wissen die Leute ja nicht, was kommt.
Und sehr, sehr guter Vergleich.
Und hier ist es dann auch so, also dass du dann manchmal auf dem Festival, finde ich, gepackt wirst von irgendeinem Film, der einfach auch nur verdammt anders war. Und deswegen hat zum Beispiel auch halt bei Hufen jetzt einen ganz guten Stand, glaube ich, bisher in diesem Festival mit diesem Film, weil sich an diesen Film, glaube ich, jeder noch erinnern können wird. Ich weiß nicht, ob es bei Große Freiheit von Sebastian Meise auch so ist. Das ist ein Film mit Franz Rogowski. Er spielt einen schwulen Mann, der in der Nachkriegszeit mehrfach ins Gefängnis kommt, weil es ja diesen Artikel, ich glaube 175 des Strafgesetzbuchs gab, der quasi Homosexualität ja verboten hatte und dann 68, 69 dann aufgehoben wurde. Und er lebt also ein Leben quasi in Illegalität damals noch in Nachkriegsdeutschland und war sogar, das kommt dann relativ am Anfang des Films raus, für dasselbe Verbrechen im KZ. Also er war im KZ für dieses in Anführungsstrichen Verbrechen, dann war der Krieg zu Ende und ist er direkt und quasi den Rest seiner Haftstrafe noch abzuleisten, ins Gefängnis gekommen und trifft da einen anderen Mann, wer ist nochmal der Schauspieler?
Fällt dir gerade ein? Der nicht Franz Rogowski, sondern Georg Friedrich.
Genau, Georg Friedrich, der bei dem wir lange nicht wissen, was hat er eigentlich getan. Und wir begleiten diese beiden Männer, wie sie sich im Gefängnis kennenlernen, und der Film ist eben auf verschiedenen Ebenen erzählt, die sich für uns am Anfang noch nicht erschließen. Also immer, wenn man dann natürlich im Gefängnis irgendein Vergehen dann wieder begeht, dann kommt man ins sogenannte Loch, ne, in die Einzelhaft. Und da ist es meistens so, dass in dieser Einzelhaft er dann nochmal aufwacht und wieder rauskommt. Auf einmal haben wir einen Zeitsprung und wir sehen dann, was ist davor passiert. Oder ach, er ist sogar nochmal ins Gefängnis gekommen. Und wir begleiten eben diesen Mann dann hauptsächlich in diesen Räumen. Und das ist, ich muss an den Film ein bisschen denken, was du jetzt beschrieben hast, weil das auch so ein Film war, der in sehr ähnlichen Einstellungen, auch sehr viel Körperkinos, also wir sehen sehr oft diese Gesichter, gerade Franz Rogowski. Ich muss aber auch wirklich sagen, der Typ, also ich glaube, den werden wir noch lange Jahre haben, weil er so ein bisschen so eine Ryan Gosling, Adam Driver-mäßige Talent hat, einfach nur so da zu sein. Also ich glaube, der kann wirklich fast jede Rolle spielen. Am besten muss man gar nicht so viel reden. Und dann, wenn er redet, hat das aber auch immer ja so ein bisschen dieses leicht kindlich Naive aufgrund der Art des Sprechens. Ich finde, er kann auch viele Dialogzeilen, die vielleicht gar nicht so gut sind, immer verwandeln, sodass es vielleicht nicht authentisch, aber interessant wirkt. Und dem folgen wir dann eben da. Und er passt hier gut rein, finde ich, weil er einerseits hat diese, also nie sich die Frage stellt, ob sein Leben wirklich falsch ist. Diese Frage stellt der Film eigentlich nicht. Das finde ich eigentlich ganz interessant, sondern er lebt es dann auch aus und versucht es auch im Gefängnis auszuleben, was natürlich schwierig ist. Und gleichzeitig hat das aber was sehr Repetitives, bis dann halt so ein paar Einstellungen kommen, die interessant sind. Gegen Ende gibt es eine ganz interessante Szene, so einen ganz interessanten Longtake. Ne? Viel wird da mit Schwenks gearbeitet. Aber sonst bleibt das sehr gleichförmig. Ich fand aber, es hat ein bisschen gepasst, diese Gleichförmigkeit zu diesem Thema, weil es ja dieses ewige, diesen ewigen Kreislauf des Gefangenseins, rauskommen, wieder reinkommen, wieder in das Loch, so ein bisschen abgebildet hat. Also ich konnte dem relativ lange zuschauen, weiß aber nicht, wie lange mir dieser Film dann tatsächlich noch im Gedächtnis bleiben wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich finde deine Argumentation auf jeden Fall erstmal sehr überzeugend und also dass das auch tatsächlich, dass dieser ästhetische Modus hier spezifisch zu dem Szenario, was der Film schildern will oder zu den Dingen, die der Film untersuchen will, passt. Da hat, denke ich, auch bei mir so ein bisschen der Kontext des Gesamtfestivals, die Einordnung des Filmes in das in die Ästhetik des Festivalkinos so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass ich hier dann auch diese Wiederholungen gesehen habe. Also es gibt dann aber eben auch zum Beispiel im Vergleich zu Ono da, über den ich gerade ein bisschen gesprochen habe, eine sehr, sehr ähnliche Arbeit mit Zeitsprüngen. Also wir haben eigentlich da so eine Konstruktion, in der es einen Zeitsprung gibt, der uns dann auch durch Texteinblendungen vergegenwärtigt wird, wobei dann aber auf der Bildebene suggeriert wird, dass sich für die Figur während des Zeitsprungs oder mit diesem Zeitsprung eigentlich nichts verändert hat. Also wir haben häufig Zeitsprünge, bei denen die Figur nach dem Zeitsprung in genau derselben Situation ist, in der sie vor dem Zeitsprung war. Also dass wir eigentlich sozusagen so eine Aufteilung haben in Publikum, weiß, dass hier gerade Zeit vergangen ist, aber die Figuren haben vielleicht sogar schon das Zeitgefühl verloren und an den oder beziehungsweise bemerken diese Veränderung, die wir bemerken, überhaupt nicht. Und das spielt ja auch bei dieser Figur insofern eine Rolle, als dass, wie du es schon eben geschildert hast, sich für ihn mit dem Übergang von einem Regime zum anderen nichts an seiner sowohl konkreten als auch gesellschaftlichen Gefangenschaft Begrenzung auf bestimmte Räume ändert.
Und dann ist eben die Frage, wenn dann sich doch was ändert, was macht es dann aber mit dem Geist einer Person, die sich so stark daran gewöhnt hat? Also ich musste bei dem Film, ohne dass das jetzt in dem Film passiert, aber ich musste daran denken, dass ich bin in der DDR geboren und meine Mutter hatte mir auch mal erzählt, dass sie so einen Freund hatten und der ist dann ins Gefängnis gekommen, weil er versucht hat zu fliehen und als dann die Mauer geöffnet wurde, hat er sich erhängt, weil er das nicht verstehen konnte, wie das jetzt erlaubt sein kann. Also das, wofür er so lange gelitten hat, und es ist ja immer noch so, dass diese auch Zahlungen an Homosexuelle, die mittlerweile ja sehr alt sind und unter diesem Gesetz gelitten haben und so weiter, auch immer noch alle nicht so richtig angelaufen sind und so weiter. Aber das fand ich eigentlich so ganz interessant, diese Frage. Und wenn du aber schon so lange, wenn du schon so lange darunter gelitten hast, dass du diese Rolle, also dass du nicht, du hast nicht akzeptiert, dass das ein Verbrechen ist, aber du hast diese Rolle jetzt akzeptiert, Gefangener zu sein, aufgrund dessen, was passiert dann, wenn du nicht mehr gefangen sein musst, aber schon so identifiziert bist mit dieser Existenz eigentlich. Und da, klar, findet der Film dann irgendwie so einen Ausweg am Ende oder einen Kommentar und da muss man dann drüber nachdenken. Aber ich fand's, mir geht's öfter mal so mit diesen Rogowski-Filmen, dass ich dann immer so denke, er ist super und an sich auch, also auch in den Gängen war ein bisschen so, bei Transit hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass es, gut, der hat sehr viele Fürsprecher natürlich, der Film, aber ich mochte den auch sehr gerne, dass ich immer manchmal denke, ach, das hat, irgendwas hat noch gefehlt, das war jetzt hier auch so ein bisschen so, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie ganz, weil dieses Thema Homosexualität im Gefängnis und Männer zusammen im Gefängnis, das ist ja was, was es auch oft in Filmen gibt. Und ich fand, hier war es so zärtlich und einfühlsam erzählt. Und ich fand, das stand dem irgendwie so ganz gut zu Gesicht. Mir fällt gerade auf, dass das auch ein Punkt war, den die im Critic.de-Podcast angesprochen haben. Den will ich hier nochmal kurz empfehlen. Die Leute von Critic oder Kritik.de sind ja auch hier in Cannes und machen auch einen täglichen Podcast und das ist sehr, sehr empfehlenswert, da Tilt Kadritzke und den anderen zuzuhören.
Was man vielleicht noch sagen könnte, also was vielleicht den Festivalfilmen, die wir hier jetzt bislang gesehen haben, die eben häufig von dieser Art von Gefangenschaft von Individuen in Unterdrückungsstrukturen jedweder Art erzählen, interessanterweise geht es halt relativ selten tatsächlich um ökonomische Unterdrückungsstrukturen, sondern eher um patriarchale Unterdrückungsstrukturen oder sexuelle Unterdrückungsstrukturen. Also das ist dann ja dann tatsächlich häufig eher der Fokus, würde ich sagen. Und es fehlt vielleicht so ein bisschen, also man könnte ja auch dann, wenn man etwas polemisch ist, eigentlich sagen, dass die Filme durch ihre Ästhetik, durch diese sehr präzisen Kamerabewegungen, durch die Tracking-Shots, durch die Zentralperspektiven möglicherweise in den Augen von einigen Mitgliedern des Publikums so ein bisschen auch an der Reproduktion, eigentlich so ein bisschen diese Gefängnisstrukturen fast nochmal irgendwie reproduzieren, in denen die Figuren eigentlich eh schon sind und dann durch die Ästhetik selbst oder halt durch bestimmte dramaturgische Mechanismen kein außerhalb dieser Strukturen suggerieren, sondern eigentlich immer, dass man es eigentlich ganz häufig mit Figuren zu tun hat, die einmal in diese Strukturen reinkommen und dann für immer in diesen Strukturen irgendwie bleiben müssen, als wäre das irgendwie, also es werden hier ganz häufig dann eben auch Filme ausgewählt, in denen das so determiniert zu sein scheint, dass die Figuren nicht raus können.
Aber an sich soll doch die Form erstmal das unterstützen, was gezeigt werden soll, also dass wir dann eben, klar, durch dieses Starre auch das Starre der Strukturen sehen und dann ist ja meistens so eine Art Ausbruchsmoment, wo dann auch sich wirklich nochmal die filmischen Mittel ändern und uns dann gefragt werden soll, ändert sich jetzt eigentlich wirklich?
Was wäre das Potenzielle außerhalb? Wäre ja, genau. So etwas, so eine Frage, die aus meiner Sicht die Filme, die hier relativ groß dann gezeigt werden, in den größeren Sektionen eben nicht so interessiert. Aber deine Auslegung ist sicherlich auch vollkommen valide.
Also na, kommt natürlich darauf an, in diesem Film steht es natürlich ganz gut zu Gesicht, dass wir gerade nicht wissen, was sonst draußen passiert ist.
Ja.
Aber ich finde es interessant, dass du immer schon so den Bogen spannst, obwohl wir ja noch gar nicht so viel gesehen haben. Aber stimmt, für dich endet das ja jetzt so ein bisschen. Deswegen kannst du jetzt schon so fazitmäßig quasi alle Sachen, die du gesehen hast, auch formell analysieren. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, was bei After Yang eigentlich genau passiert ist von Kagunada? Ich kannte diesen Film Columbus, den er vorher gemacht hat, nicht. Ich habe nur, als ich jetzt gesagt habe, ich gucke mir jetzt den an, dass wirklich alle gesagt haben, oh, Columbus, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre und so weiter. Ich glaube, der ist in Deutschland nicht richtig erschienen oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich davon noch nicht gehört. Es ist wieder so eine Art Geschichte über künstliche Intelligenz. Wir haben ja wirklich in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, oft so sehr weiche, familiäre Sci-Fi-Filme auch bekommen. Also vielleicht Ex Machina auch so ein bisschen, was so die Ästhetik angeht und Devs zum Beispiel, diese Amazon Prime-Serie.
Dieses Jahr zum Beispiel dann auch noch Ich bin dein Mensch.
Genau, Ich bin dein Mensch. Zählt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein und ich war jetzt dann sehr überrascht davon, wie dieser Film erzählt ist, was er für ästhetische Entscheidungen trifft und wie emotional bis verkitscht er ist, aber es hat mich trotzdem auch fasziniert. Also vielleicht kannst du uns mal auf die Sprünge helfen, worum es da eigentlich ging. Ich weiß nicht, ob du es noch zusammenbekommst.
Also dramaturgisch gesehen würde ich sagen, also es geht eigentlich um eine Familienkonstellation. Wir haben einen Vater, gespielt von Colin Farrell, eine Mutter, gespielt von Jodie Turner-Smith, deren Tochter, deren adoptierte Tochter und eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, der von der Familie gekauft wird, also die Tochter, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist Chinesin. Und dann geht es sozusagen darum, ihr einen chinesischen Bruder an die Seite zu stellen. Das ist eben ein programmierter Roboter. Und das ist das Grundszenario und das ist auch etwas, das man tatsächlich im gegenwärtigen Science-Fiction-Kino oder auch in Science-Fiction-Serien wirklich schon in dieser Form häufig gesehen hat. Also diese Auseinandersetzung damit, was passiert mit bestimmten sozialen Strukturen, wenn artifizielle Intelligenz mit ihnen konfrontiert wird oder in sie hineintritt. Und ich habe aber den Eindruck, dass dieser Film sich gerade auf der bildlichen Ebene und auch durch bestimmte thematische Fokussierungen, die er setzt, sich sehr stark darüber hinwegsetzt. Also ich habe den Eindruck, dass es dem Film, also wenn man sich zum Beispiel diese sehr weiten Establishing-Einstellungen vom Stadt- und Naturgebiet anguckt, wo so ein bisschen der Eindruck auch ist, dass, also da gibt es halt auch zum Beispiel so Einstellungen, wo dann Waldstücke wie Silhouetten dann eben wirken und so ein bisschen so ein sehr fließender Übergang zwischen Natur und Kultur, zwischen dem Wald und der Großstadt inszeniert wird. Und das finde ich schon mal thematisch interessant, dass es hier eigentlich darum geht, dass der technische Fortschritt auch für genau dafür sorgt, dass diese Grenze, die ja eigentlich sehr essentiell ist für Gesellschaftsbildung, eigentlich so ein bisschen zerfließt und das irgendwie ineinander übergeht, dass es kaum noch irgendwie unterscheidbar ist. Was ich ja schon einfach nur einen interessanten Punkt finde ich, den der Film durch seine Bildsprache hervorhebt. Und gleichzeitig habe ich auch häufig den Eindruck, dass er sich auch insofern über diese Art und Weise, wie sich mit dem Thema sonst beschäftigt wird, hinwegsetzt, dass es ihm eben auch ganz häufig darum geht, zu analysieren fast schon, wie sind diese Räume aufgebaut, wie ist die Architektur, in denen die Figuren sich bewegen und welche Art von Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung entsteht aus dieser Art von Architektur. Also wir haben hier eine sehr moderne Architektur eigentlich, eine sehr gegenwärtige Architektur, die sehr stark funktioniert in Netzwerken, in Rastern, in inneren Rahmungen, die wirklich überall in jedem Teil des Bildes immer und immer wieder zu sehen sind. Also wir haben Bildschirme, wir haben so komische Netzwerkmuster eben in den Regalen, wir haben ganz viele Fenster. Also wir haben hier eigentlich so eine komische Spannung aus Transparenz und totaler Diffusion eigentlich. Also wir haben überall Transparenz, also man kann überall durchgucken eigentlich, aber es ist eigentlich gerade deswegen umso konfuser. Also wo soll man in dem Moment, bei Einstellungen, wo man dann Colin Farrell durchs Haus laufen sieht oder so, wo soll man da überhaupt hinschauen? Und ich finde, das ist einfach ein interessantes Ergebnis dann, mit dem man dann aus dem Film rausbekommt.
Ich fand es nämlich auch interessant, weil du hast vorhin angesprochen, dass die ökonomische Frage oft nicht so im Vordergrund steht bei den Sachen, die du gesehen hast. Und witzigerweise wird uns hier irgendwann mal gesagt, dass die Familie so ein bisschen Geldsorgen hat oder nicht so viel Geld, um jetzt so einen richtigen Roboter nochmal zu kaufen. Deswegen hat man ihn Gebrauch gekauft und gleichzeitig sieht es aus, wie man sich vorstellt, dass Steve Jobs vielleicht auch so gewohnt hätte oder sowas. Ja, also es sieht aus, als wären wir wirklich bei den absoluten Ultrareichen. Der Vater hat einen Teeladen, Colin Farrell, und kocht dann immer so langsam diesen Tee. Wir haben da fast so eine Influencer-Ästhetik. Alles ganz weich. Die Leute diskutieren sehr gewaltfrei eigentlich. Also die reden ganz ruhig miteinander. Es ist fast so ein Säuseln. Es wird sich immer wieder erklärt, da könntest du nicht noch, ja, aber ich muss ja natürlich auch das machen. Aber ich verstehe dich natürlich auch. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, scheinbar sind hier Geldsorgen und scheinbar ist hier doch irgendeine Art von Prekariat angelegt. Aber eigentlich ist doch irgendwie trotzdem alles da. Und ich finde, so geht's einem manchmal selber auch, wo man in so einer Zeit ist, wo man auf Amazon sich halt irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Couch bestellen kann für 200 Euro oder sowas. Mhm. Man kann sich ja so pseudoschön mittlerweile einrichten, manchmal mit auch wenig Geld, und merkt dann aber gar nicht, an was für einer gesellschaftlichen Stelle man eigentlich steht. Und das, was ich irgendwie ganz spannend fand an dem Film war, dass normalerweise würden wir jetzt sagen, also es geht übrigens darum, dass dieser Yang, dieser Roboter, dann ausfällt auf einmal in einer ganz coolen Tanzsequenz, wo die so online gegen andere Familien so ein Dance-Battle machen.
Die Vorspannsequenz, ja, sehr schön.
Die Vorspannsequenz, sehr schön. Gerade weil der Film so ruhig ist und diese Reaktion hat so ein krasses, diese Szene so ein krasses Dance-Battle ist. Er fällt aus und bricht deswegen aus dieser Familie weg, aus diesem Leben. Das bedeutet, dieses Kind hat einerseits seine Betreuerfigur nicht mehr so richtig, weil die Eltern arbeiten müssen gleichzeitig. Und das ist eigentlich interessant. Du hast gesagt, wir haben das schon öfter gesehen, dass so eine KI in so eine Familie kommt. Was hier aber zusammenkommt, ist einerseits die Idee, dass sich reiche Eltern jemanden holen, der dem Kind Chinesisch beibringt, weil China auch in dieser Welt halt schon stärker aus dem Vormarsch ist. Wir sehen das so ein bisschen auch an den Klamotten, die Leute anhaben und sowas, dass irgendwie dieser kulturelle Einfluss stärker ist. Aber auch so eine Art von Heritage und Identity kommt damit rein. Also er soll dem Mädchen auch erklären, dass obwohl sie von einem weißen Mann und einer schwarzen Frau aufgezogen ist, die trotzdem ihre chinesische Identität hat und auch deswegen die Sprache lernen sollte und so weiter und so fort. Und der bricht dann weg aus dieser Familienkonstellation. Dann geht es um die Frage, kann er repariert werden? Das ist, da hat der Film ja kurz sowas wie einen richtigen Plot. Also, wo sind die Teile? Gibt es eine Verschwörung der Regierung? Werden wir irgendwie kontrolliert? Da ist so ein Memory-Chip in ihm drin. Wie können wir den auslesen? Dann wird es übrigens, finde ich, so ein bisschen der Instagram-Story-Film. Also, weil wir dann, ohne zu viel zu verraten, aber wir sehen so, dann quasi... Ja.
Ich verstehe, was du meinst.
Wie sich diese Maschine erinnert hatte, quasi an immer 5 Sekunden aus jedem Tag. Und das ist ja so wie quasi Instagram-Stories sind 15 Sekunden, aber auch so. Und dann, darauf will ich hinaus, lange Rede, kurzer Sinn, spürt man aber wirklich nur noch dieser Leerstelle fast nach. Also dieses Problem wird dann nicht auf so eine Art von Sci-Fi-Verschwörungsgeschichte irgendwie gelöst, sondern dann nimmt sich der Film komischerweise an den Punkt, wo man sagen würde, jetzt müsste eigentlich der Plot richtig anziehen, zurück und wir sehen lange Rückblenden, Erinnerungsfetzen und es wird sehr, sehr lange so einfach nachgespürt, was war da eigentlich mit dieser Person? Es wird gar nicht so stark die Frage gestellt, war das jetzt wirklich ein Mensch oder ist das wirklich ein Bewusstsein gewesen, sondern das wird eigentlich akzeptiert, sondern es ist viel so ein Nachfühlen und dadurch fand ich das schon interessant, das zu sehen. Es ist nur manchmal aufgrund der Ästhetik und der Einsetzung des Soundtracks dann kippt es manchmal in Richtung von so einem sehr starken Kitsch, aber...
Das sind ja vielleicht auch die Einflüsse des amerikanischen Indie-Kinos, die dann
halt... Er ist auch von A24 und sowas, da weiß man nicht so, okay, das sieht dann wahrscheinlich so aus. Aber er ist, deswegen ist es vielleicht auch so schwer, das in Worte zu fassen, irgendwie, ja, spannend darüber, sich Gedanken zu machen, was er genau einem sagen wollte, weil er nicht den Ausweg nimmt, den eigentlich viele dieser anderen Filme vielleicht nehmen würden.
Ja, also für mich haben sich da eben so 3 Ebenen eigentlich ergeben, um die sich der Film irgendwie so ein bisschen dreht. Also, was ich eben schon so ein bisschen beschrieben habe eben, also diese Untersuchung von Raumkonstruktionen, diese architektonischen Analysen, also sowohl...
Man sieht auch das Außen ganz oft nicht, wenn die im Auto fahren oder sowas, sieht man wirklich nur so, dass die in so einem Tunnel scheinbar sind und genau, es ist
genau,
ganz wie so eine Decke, die sich hier einlegt.
Also wir haben halt ganz häufig, habe ich schon beschrieben, so Establishing-Shot-Totalen, die eben diese große Landschaft eben zeigen und wie die architektonisch dann eben aber auch aufgebaut ist. Wir haben ganz häufig Totalen, wenn sich die Figuren durch das Haus bewegen, wo wir dann von verschiedensten Perspektiven eben diese fast hypermediale, hypertransparente Architektur eben eigentlich analysiert bekommen, wo wir uns wirklich umgucken können, was sind die Einzelelemente. Mhm. Und dann haben wir auf der zweiten Ebene dann diese Autofahrsequenzen, die du schon gerade angedeutet hast, die sich ja wirklich sehr oft wiederholen. Wir haben Blicke durch Scheiben, auf denen sich dann die Lichter spiegeln des Tunnels, durch den die fahren. Das ist ja auch immer der gleiche Tunnel, hat man den Eindruck. Also man hat den Eindruck, wenn die Auto fahren, fahren die durch einen langen Tunnel. Und die Konsequenz daraus ist, dass ich, wenn diese architektonischen Konstruktionen, von denen das Licht ausgeht, dann auf die Autoscheiben treffen, dass die so einen Abstraktionseffekt erzeugen, der sich so ein bisschen auch über die Figuren legt. Und dass man dann eben auch wieder angeregt wird, darüber nachzudenken, Abstraktion ist eine Grundbedingung von deren Wahrnehmung. Und ich finde, das geht dann eben konsequent über in die Ebene, aus meiner Sicht, die der Kern eben des Films ist, fast im wörtlichen Sinne, weil es um den Memory Core geht. Die Erinnerung ist hier tatsächlich eigentlich auch der Kern aus meiner Sicht der Auseinandersetzung des Films. Also es geht hier eigentlich darum, wie technischer Fortschritt Erinnerungsstrukturen verändert. Vielleicht die Art und Weise verändert, wie sich überhaupt erinnert wird. Also der bildliche Charakter von Erinnerung wird durch diesen technischen Fortschritt erstmal ganz stark erhöht, dass sich sehr stark vor allem in Bildern erinnert und wird auch in bewegten Bildern. Und dann haben wir ja vor allem dann noch diese ganzen Szenen, in denen Colin Farrell sich dann durch den Erinnerungskatalog des Roboters blättert. Und das sind ja eigentlich immer so 5-sekündige Videos von komplett insignifikanten Eindrücken. Wir haben Aufnahmen von Bäumen, durch die für 5 Sekunden der Wind weht. Wir haben kurze Gesten, wo sich vielleicht so ein bisschen so ein bisschen so ein Lächeln ins Gesicht schleicht von der Figur. Wir haben diese Szene, in der sich die Familie nebeneinander stellt auf dem Foto und es ist nicht der Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, sondern wo die einfach nur irgendwie nebeneinander stehen.
Wie liest du das? Also was, genau, und dann haben wir ja sogar auch so Erinnerungssequenzen, die sich dann abspielen, wo dann so manchmal die Stimme geloopt wird und wir dann dieses Gefühl haben...
Es wird so brüchig.
Genau, es gibt eine Geschichte von Ted Chiang, ich weiß nicht mehr genau, welche aus seinen Kurzgeschichten das ist, aber da geht es auch darum, dass Leute in der Zukunft irgendwann tatsächlich die Fähigkeit haben, wirklich in ihrem Kopf sich die Videos anzuschauen von den Sachen. Und manche haben diese Fähigkeiten, andere nicht. Und ein Vater, der so einen ganz schlimmen Streit mit seiner Tochter hatte, wo er dachte, sie hat ihn krass beleidigt, hat sich das dann irgendwann mal angeguckt und gemerkt, nee, du hast die eigentlich beleidigt. Also wirklich sieht, wie man sich einfach komplett falsch erinnert. Und ich fand das ganz interessant, dass das halt auch dir hier so angelegt ist. Aber ich weiß eben nicht genau, das würde mich jetzt noch von dir interessieren, was ziehst du so als Aussage da raus? Was wollte er jetzt eigentlich mit diesem Film uns sagen? Will er so eine Reflexion darüber anregen oder hat er tatsächlich einen Punkt, den er nach Hause bringen will?
Wenn es einen zentralen Punkt gibt, dann liegt er eben aus meiner Sicht in diesem Reflektieren über die Veränderung von Erinnerung mit technischem Fortschritt. Und ich glaube, dass der Punkt, zu dem der Film dann eigentlich irgendwann kommt, ist zu sagen, dieser technische Fortschritt lässt Erinnerungen so in Fragmente zerfallen. Also Erinnerung ist nicht mehr so ein ganzheitlicher Raum, sondern eigentlich mehr irgendwie so eine Konstruktion, die wir nicht ganz durchschauen können, die dann in jede Art von Eindruck, die man irgendwann mal gesammelt hat, zufällig reingesprungen werden kann. Also wir sehen ja auch zum Beispiel nie, wie Colin Farrell irgendwie überhaupt auswählt, ich gehe jetzt mal auf die Erinnerung rein oder sowas, sondern es scheint ja von den virtuellen Kameraflügen her dann vollkommen zufällig zu sein. Und man merkt irgendwie, wie Erinnerung so in Fragmente zerfällt, in Dinge, wo man sich auch fragt, warum wird sich daran irgendwie überhaupt erinnert? Und Erinnerung wird ja in dem Film ja auch sehr stark dann eben mit dem technischen Subjekt, also mit dem Roboter eben verbunden. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen die Aussage drin, technischer Fortschritt sorgt dafür, dass Erinnerungen vor allem eigentlich immer, also dass eigentlich Eindrücke, die früher für insignifikant gehalten wurden, jetzt auf einmal signifikant wirken. Also dass es bei technischem Fortschritt immer eine Wende gibt zwischen was galt früher als signifikant und insignifikant bei Erinnerung. Also jetzt werden hier Sachen, die wir für insignifikant halten würden, auf einmal vollkommen wichtig für diese Erinnerung. Und andererseits eben diese Fragmentierung. Also dass es sehr stark in so ganz, ganz kleine Momente zerfällt, die man dann eben aber sich immer wieder abspielen kann und festhalten kann. Also ich glaube, diese zwei Seiten sind es. Also Fragmentierung und so eine Art von irgendwie Zufälligkeit, die dann auf einmal reinkommt. So eine Eigendynamik.
Und ich glaube irgendwie, Kakunada will so einen starken Humanismus auch gegenüber dann der KI ausdrücken, weil es dieses Moment gibt im Film, wo dann wirklich die große Frage ist, wurden wir ausspioniert? Was hat er eigentlich im Schilde geführt? Und dann kriegen wir das lange gezeigt, an was er sich erinnert und wie er gelebt hat. Und das ist ja wirklich rührend dann an manchen Szenen, was das für kleine Momente waren. Und ich glaube, er will diesen starken Fokus drauflegen, mal weg von der Frage, wollen wir uns eigentlich alle gegenseitig was Böses zu, wie können wir besser zusammenleben eigentlich? Ob das halt in so Zeiten, wo wir auch Siri auf dem Handy haben und sowas, vielleicht ein bisschen zu Technik affizierend ist, weiß ich auch nicht genau, aber
ich würde auch sagen, es geht halt auch darum, nicht nur also die Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch technischen Fortschritt, wie nimmt man einander wahr, wie geht man miteinander um, was dann eben noch zu der Frage nach der Veränderung von Erinnerungspolitik dazukommt.
Wir sind jetzt schon eine Stunde hier am Podcasten, deswegen
tut mir leid,
würde ich
vermutlich vor allem an mir.
Nö, das liegt an uns beiden und das wollte ich auch diesmal ganz gerne so haben, dass wir mal ein bisschen länger ins Reden kommen und nochmal ein paar Sachen erklären, aber ich würde es jetzt nicht noch zu lange ziehen, deswegen würde ich vielleicht das Souvenir Part 2 mal auf die nächste Folge verschieben. Hast du denn noch, denn du bist ja dann, es sei denn du schläfst jetzt hier noch unter einer Brücke 5 Tage und machst jetzt die Verlängerung noch mit, dann besuche ich dich da natürlich. Hast du noch was, wo du sagen würdest, das hat mich beeindruckt, das würde ich hier gerne nochmal ansprechen?
Also, was ich vielleicht nochmal ansprechen könnte, ist die Cannes Classics-Sektion, die hier so ein bisschen nebenbei mitläuft, in der restaurierte Fassungen von häufig auch Klassikerfilm, aber häufig auch von etwas unbekannteren Erzeugnissen der Filmgeschichte eben gezeigt werden. Also was ich da durchaus interessant finde und was ist ja auch etwas, was es bei anderen Filmfestivals auch gibt, zum Beispiel bei der Berlinale, die Retrospektive. Aber hier scheint mir diese Cannes Classics-Sektion scheint mir wirklich relativ querbeet zu sein. Also bei der Berlinale Retrospektive haben wir dann zum Beispiel häufig den Fokus auf einen ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Filmografie, letztes Jahr dann, dieses Jahr dann zum Beispiel King Vidor. Und hier ist es dann aber eigentlich so, dass dann eben, dass man schaut, welche Restauration hat man gerade zur Verfügung, wie kann man vielleicht auch mit bestimmten Restaurationsinstitutionen zusammenarbeiten, um eben einfach bestimmte Filme herzubringen. Und da habe ich zum einen den japanischen New Wave Horrorfilm aus den 70er Jahren Demon Pond gesehen von Masahiro Shinoda, den ich als Filmerfahrung tatsächlich sehr empfehlen kann. Das ist eine sehr surreale Erfahrung, die teilweise sehr traumartig strukturiert ist, teilweise aber auch dann mit Szenen aufwartet, in der dann sehr viel Kostümkomik, irgendwie absurde Kostümkomik dabei ist. Es wird auch teilweise sehr transgressiv mit bestimmten Auffassungen von Geschlecht gearbeitet, weil wir hier auch starke Bezüge aufs Kabuki-Theater haben. Wir haben hier auch einen Schauspieler, der eine Frau spielt und dann gleichzeitig aber auch eine Figur spielt, die eine Außenseiterfigur in der Gesellschaft ist und eben auch aus der Gesellschaft verdrängt wird. Und das ist eben durchaus interessant, die Ebenen, die da angeboten werden. Und zum anderen kann ich dann auch noch sehr empfehlen, diesen Film wird es auch sicherlich bei, vielleicht bei Criterion oder so zur Verfügung geben, kann ich sehr empfehlen, The Flowers of St. Francis zu schauen von Roberto Rossellini, der auch in der Cannes Classics Sektion eben lief. Und das ist auch ein Film tatsächlich, da können wir auch den Bogen schlagen zu Benedetta, der sich, es wird sich auch in Benedetta dann einmal explizit auf Franz von Assisi oder den Ort Assisi bezogen, also und hier geht es dann eben auch um die Wirkungen von überzeugtem Glauben, wie verändert Glaube die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da haben wir auch teilweise dann sehr interessante Mechaniken in der Inszenierung, wie, auch da zieht sich das dann witzigerweise wieder durch, wie Individuen mit einer Gruppe agieren und so weiter. Wie, und hier ist es dann teilweise wirklich so, Individuen kommen in Gruppen rein und werden dann von ihr einverleibt, verändern aber auch die Dynamik dieser Gruppe und sowas. Also es geht halt um diese, um Franz von Assisi und seine Folgerschaft eigentlich, und es wird in teilweise auch komödiantischen Episoden eigentlich von seinem Wirken irgendwie erzählt oder von den Wirken seiner Jünger. Und der Film hat eine sehr, sehr schöne Schlussszene, die nochmal eine wirklich, wirklich irgendwie so eine fast weltumfassende Geste setzen möchte. Und sowohl wegen des komödiantischen Wertes von einigen Segmenten als auch aufgrund von einigen wirklich wunderschönen Sequenzen kann ich den wirklich auch nur sehr empfehlen. Genau, also die Cannes Classics Sektion ist, glaube ich, auch sehr interessant.
Ich habe noch The Worst Person in the World von Joachim Trier heute geschaut, den ja Patrick gestern empfohlen hatte. Und er hat ihn ja so angekündigt als, da geht es um Cancel Culture und wir sollen alle vegan werden und die Klimakrise ist schlimm und wie hackt sich das so in unsere persönlichen Beziehungen rein, in so 11 Episoden oder 12 Episoden plus Prolog und Epilog begleiten wir da so eine junge Frau, so Ende 20, wird gerade 30, die unterschiedliche künstlerische Ambitionen auch hat und dann an unterschiedliche Typen so gerät. Und ich hatte sowas ganz Bissiges und Heftiges erwartet. Und dann war das eigentlich aber doch eine sehr schöne, große, irgendwie Millennial Falling in and Out of Love Liebesgeschichte,
ja,
die mir echt dann ganz gut gefallen ist, weil wir da wirklich in der Hauptrolle auch irgendwie die norwegische Dakota Fanning eigentlich so sehen. Das fand ich ganz interessant. Und das war, wenn wir oft ja so sagen, und dann hat man im Film so eine interessante visuelle Einstellung, hier wurde sehr, sehr viel mit sehr unterschiedlichen Kameraeinstellungen und Ideen, verschiedene Lebensmomente darzustellen, irgendwie gearbeitet und dann tatsächlich ein recht großer Abriss eigentlich gemacht über so ein paar Liebesgeschichten, ohne jetzt zu viel zu erzählen. Also ich habe den als viel wärmer und viel schöner und eigentlich angenehmer empfunden, als ich ihn so erwartet hatte, und er hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also falls der irgendwann mal in die Kinos kommt, sollte man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Trotzdem, und da vielleicht auch morgen noch bei Joanna Hogg drüber, wir haben hier so ein paar Filme jetzt, die eben junge Frauen mit künstlerischen Ambitionen in den Mittelpunkt stellen, und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wann finden sie eigentlich tatsächlich zu ihrer Kunst, wann geht es nicht mehr nur noch um die drei Typen, die sie mal getroffen haben, sondern wirklich um sie. Und mir ging es hier in dem Film auch wieder ein bisschen zu stark um die Männer eigentlich so und ein bisschen zu wenig um sie, obwohl es dann am Ende auch in diese Richtung geht. Übrigens auch ähnlich wie der Joanna Hogg Film, auch dann geht es ums Filmemachen und um Brechen von Szenen und ach, das war jetzt doch nur inszeniert, das war jetzt gar nicht echt und sowas. Das ist auch ein Thema, was wir oft hier tatsächlich haben. Also so Metareflexion aufs Filmemachen hatten wir auch bei Annette am Anfang. Ist auch was, das sich auf jeden Fall durch dieses Festival bisher auf jeden Fall
womit dann ja auch bei Benedetta durchzieht. Dann zum Beispiel auch so ein bisschen gebrochen wird eigentlich. Ne? Also wir haben ja dann zum Beispiel, also diese Traumsequenzen, über die wir ja schon gesprochen haben, die werden ja auch dann dazu genutzt, um diese um eigentlich so ein bisschen die Abwendung von der Heterosexualität so ein bisschen zu schildern. Ne? Mhm. Also, dass sie dann irgendwann auch erkennt, also wo sich dann in einem ihrer Träume wird sie dann auch von einer vermeintlichen Christusfigur gerettet, die sich dann aber auch als übergriffiger Vergewaltiger im Kostüm herausstellt.
Stimmt.
Und genau darauf folgt ja dann eigentlich dann diese Art von irgendwie, dass sie sich dann eben auch auf die Verführung dann eben einlässt. Mhm. Also das finde ich auch dann durchaus interessant, diese Ebene. Und zum Beispiel geht es da ja auch tatsächlich teilweise um Geld und Profitdenken und so weiter.
Haben wir auch nicht angesprochen, stimmt. Das ist auch ein Teil auf jeden Fall von Benedetta. Aber den Sack machen wir jetzt zu, so wie diesen Podcast auch. Wir hören uns hier dann morgen wieder, sprechen über weitere Festivalfilme und verschwinden jetzt hier in die Nacht von Cannes. Jan-Erik, vielen Dank, dass du so lange mit mir deine Eindrücke vom Festival geteilt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte, Christian.
Und gute Heimreise oder gutes neues Hotel finden und hier noch weiter rumhängen. Wir schauen mal.
Alles klar.
Bis dann, ciao.
Tschüss.